Also etwa so ist es mir gegangen, wo der Andreas mich gefragt hat, ob ich die Predigt würde übernehmen heute Morgen. Also nicht ganz mit dem Feuerbusch und alles. Aber einfach rein von gefühlsmässig hätte ich eigentlich lieber in dir oder in dir zugelassen. Aber so müsst ihr jetzt halt heute Morgen mit mir Vorlieb nehmen. Und der Andreas kann dann ausbaden, die nächsten Sündigen, was ich heute verbocken habe. Was kommt euch zu Sinn bei diesem Bildchen? Ferien. Genau. Ist mir auch ein bisschen so gegangen. Kommt einem doch der Süden zu Sinn. Kommt einem die Wärme zu Sinn. Und darum habe ich heute eine Predigt vorbereitet für all die, die den Sommer ein bisschen vermissen. Also nicht nur. Ich werde heute über Mose reden. Warum der Mose? Der Mann fasziniert mich schon lange. 5 Bücher in der Bibel gehen auf sein Konto. Und er war der Glaubensheld Nummer 1 im ganzen Alten Testament. Und auch als Rollenmodell für Jesus. Wenn man die Geschichte von Mose liest, dann fragt man sich, ob da wirklich so stattgefunden hat. Oder ist es vielleicht doch nicht ein bisschen frisiert, noch ein bisschen etwas Erfundenes dabei? Ich werde dazu Folgendes sagen. In der Wissenschaft ist es so, man stellt eine Theorie aufgrund von Beobachtungen, Vermutungen, und dann tut man sie versuchen zu beweisen. Leider wird es mit der Bibel oft umgekehrt gemacht. Dort gilt als falsch, was da steht. Es sei denn, man könnte es hieb- und stichfest beweisen. Aber heute will ich es mal so handhaben, dass da, wo da steht in der Bibel, wo man lesen können, auch tatsächlich so stattgefunden hat. Aus verschiedenen Gründen mache ich das. Zum einen ist die Geschichte schon fast zu gut, schon fast zu krass, für das man sie können erfinden. Und dann auch, wenn wir nachher von Jesus lesen, fällt uns auf, dass er eigentlich, für ihn ist der Mose real gewesen. Der hat existiert und die Geschichte hat so stattgefunden. An dem lässt er keinen Zweifel. Um den Mose ein bisschen zu verstehen, muss man noch ein bisschen zurück in der Geschichte. Etwa 1700 vor Christus ist der Jakob mit seiner Familie vom Land Kanaan dortzmal auf Ägypten abgezügelt wegen einer Hungersnot. Dort war sein Sohn, der Josef, Vizekönig. Gott hat ihm eine Vision gegeben und der Josef hat ihr clever umgesetzt. Josef hat Ägypten enormen Reichtum gebracht. Das heisst, im 1. Mose 47, 14, Josef hat Getreide verkauft, hat das Geld dem Pharao gegeben und hat so gut wie alles Geld eingenommen, was es gegeben hat in der Region für den Pharao. Es ist denkbar, dass Ägypten erst wegen Josef so richtig zu voller Blüte gekommen ist und zu einer Vormachtstellung in der Region gekommen ist. Wegen Josef, seinem Vorgehen, hat zuletzt alles im Pharao gehört. Ihr seht hier auf dem Bild, was vermutlich die Reste sind von Josef, seinem Verwaltungszentrum und der Kornspeicher. Josef hat etwas gewusst anzufangen mit dem Geld. Und nicht nur mit dem Geld. Er hat vermutlich auch noch Know-how mitgebracht, wo schon über Babylon, über Babel eigentlich via Kanaan auf Ägypten gekommen ist. Vielleicht auch der Pyramidenbau, man weiß es nicht. Und im Josef, seine Familie, hat eigentlich im besten Teil können wohnen von Ägypten. Und sie haben noch die Aufsicht bekommen über den Pharao, seine Herden. Und die sind wahrscheinlich ziemlich gross gewesen, weil schon alles Vieh, Land und Leute und Geld aus dem Pharao gehört hat, haben sie da ordentlich etwas zu tun gehabt. Wenn wir da auf dem Satellitenbild anschaut, ist das Gebiet, wo die Hebräer gewohnt haben, etwa in dem roten Kreis drin gewesen. Vielleicht noch schnell noch eins zu dem. Was ist da passiert nachher in dieser Zeit? Aus diesen etwa 70 Leuten, die angereist sind, ist schnell ein grosses Volk geworden. Es ist ihnen gut gegangen. Sie haben sich ziemlich vermehrt. Aber was auch auffällt, sie haben sich offenbar nicht vermischt mit den Ägyptern. Heute würde man von Ghetto-Bildung reden und von schlecht integrierten Leuten. Leider wissen wir sehr wenig über die Zeit. Wir wissen nicht einmal, ob die Hebräer dort ihren Glauben gelebt haben und Wissen gelebt haben. Oder ob nur vereinzelt. Wir wissen eigentlich fast nichts. Da wird in ein paar Worten wird da 200 Jahre gumpet in der Geschichte. Und 200 Jahre später ist nämlich die Lage ganz anders gewesen. Statt beliebt sind sie unterdessen zur scheinbaren Bedrohung geworden. Für die Ägypter, für den Pharao. Er hat darum ein Rezept gesucht, wie man dieser Bedrohung kann entgegenwirken kann. Und er hat die Hebräer hergezogen für Sklavenarbeit, um seine Ideen umzusetzen. Der Josef ist allemal unterdessen ein bisschen vergessen gegangen. Und was er geleistet hat, hat man nicht mehr so vor Augen gehabt. Bis dann, die ganze Sklavenarbeit, die hat irgendwie nicht viel gebracht. Die Hebräer waren zäh und haben sich trotzdem weiter vermehrt. So hat der Pharao angefangen, aktiv dagegen etwas zu machen und hat die männlichen Babys anfangen zu töten. Oder Lot zu töten. Das hat Gott auf den Plan gerufen. Nicht der Gott hier. Die Ägypter, die waren ziemlich fantasievoll gewesen. Die hatten Götter gehabt. Unglaubliche Gestalten. Aber eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, ist der Pharao ihr oberster Gott gewesen. Und auch so verehrt worden. Nein, der Gott, der so auf den Plan gerufen hat, den haben Sie im Film schon gehört, ist der Gott gewesen vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Er wird sich noch vorstellen. Und jetzt fängt die Geschichte mit dem Mose an. Ihr kennt es vermutlich. Die Mutter von Mose hat ihn gleich nach der Geburt in der Verzweiflung in ein dichtes Körbchen eingepackt und auf den Nil ausgesetzt. Die Schwester hinten nachgeschickt, um zu schauen, wo das Körbchen durchtreibe. Und die hat gesehen, dass die Prinzessin vom Hof das Körbchen rausgefischt hat. Sie ist dort hinten und hat sich dort ein bisschen dazugesellt und ist prompt gefragt worden, ob sie echt jemand wüsste, der dem Kind könnte, zu trinken geben könnte, der könnte als Amme funktionieren. Und da hat es sauber geklappt. Sie hat ihre Mutter hier einschleusen und die ist sogar noch zahlt worden, für den Mose aufzuziehen, bis er entwöhnt worden ist. Dann aber ist der Mose an den Hof gekommen von Ägypten und dort als Stiefkind von der Prinzessin oder der Königin von Ägypten aufgewachsen. Der Mose hat auch entsprechende Karriere gemacht, hat Ausbildung bekommen, lesen und schreiben und ich denke auch militärisch. Da gibt es auch Hinweise, dass man weiss eigentlich von einem Geschichtsschreiber, der von dazumal, also nicht ganz von dazumal, von etwa 2000 Jahren her zurück aufgeschrieben hat, was noch an Legenden rum gewesen sind über Mose. Und dort gibt es eine, die sagt, er hat als General die Ägypter zum Sieg über Äthiopien geführt. Als Thronfolger, von dem Mose ja war, als Prinz von Ägypten, hat er, wie es dort mal normal war, seine Grabbauten errichten lassen. Man weiss nicht, ob da auch die Hebräer haben müssen machen. Könnte gut sein. Möglicherweise ist das, was man hier sieht, hier auf diesem Bild, so einen Bau, den der Mose hätte machen lassen. Es scheint, dass Gott hier seine Retter ganz gründlich und grundlegend vorbereitet. Scheinbar weiss der Mose auch noch nach mindestens 30 Jahren, vielleicht fast 40 Jahren, ich weiss nicht, wann, dass er von seiner richtigen Mutter an den Hof hat müssen, kennt er noch seine Wurzeln. Ich habe mich gefragt, ob er echt gewusst hat, was Gott mit ihm im Sinn hat. Die Bibel schweigt zu dem. Sie erzählt nur, dass der Mose einmal auf der Baustelle schaut und der gesehen hat, wie ein ägyptischer Aufseher einen Hebräer zusammengeschlagen hat, weil er nicht so gearbeitet hat, wie er wollte. Und der Mose hat eingegriffen und hat kurzerhand erschlagen, den Aufseher. Eben, man weiss nicht genau, ob der Mose da schon gewusst hat, dass er seinem Volk einmal helfen sollte. Aber da im Moment hat er eben gemeint, er mache es. Aber der Schuss ist ziemlich hinten raus. Sie haben ihm nämlich einen Strick aus dem getragen, den Ägypter. Ich vermute, er ist irgendwie, weil er ein Adoptivsohn war, ist auch gar nicht so ganz beliebt gewesen. Sonst wäre doch da in einem Prinz nicht so angerechnet worden. Der Mose ist auf jeden Fall, hat müssen fliehen. Und wo ist er hin? Er ist da von Ägypten da, wo er vermutlich etwa gewohnt hat, zum Hoheitsgebiet aus von Ägypten auf Midian. Midian hat eine Zuflucht gefunden beim Jethro. Der Jethro war dort der Priester von diesem Volk. Wer sind die Midianiter und wer haben die für einen Gott gehabt? Die Midianiter sind Nachkommen von einem Sohn von Abraham, den er mit seiner zweiten Frau hatte. Und vermutlich haben sie auch den gleichen Gott angebetet wie Abraham. Er war mindestens der Jethro und seine Familie. Dort hat der Mose auch selber geheiratet, eine Familie gegründet, hat Kinder gehabt und hat als Hirte gelebt und Herden beaufsichtigt. Da ist mit 80 erst so richtig losgegangen. Wer von euch ist schon 80? Hat nicht so viel die Hände auf. He? Also mit 80, da ist es so richtig losgegangen bei Mose. Er könnte da schon längstens Grossvater sein. Für 15 Jahre kommt er schon AHV über. Also wir müssen aufpassen. He? Es kann auch mit 80 noch losgehen. He? Vorher habt ihr da Filme gesehen von dieser Szene hier. Gott ist bei Mose vorstellig geworden. Auf eine imposante Art. Habt ihr gesehen, wie viel Wahlfreiheit es der Mose hatte? Ob er da was machen will, was gesagt worden ist oder nicht? Gott stellt sich vor als Ich Bin. Und wer der Ich Bin ist, oder wie man da muss verstehen, da könnt ihr in der Kleingruppe noch ein bisschen diskutieren. Und dieser Sache noch ein bisschen auf die Spur gehen. Der Mose kommt den Auftrag über, die Hebräer abzuholen zu Ägypten und zu dem Berg hinzubringen, wo er jetzt ist. Und dort Gott zu opfern. Ziel von dieser Aktion ist es, dass Gott geehrt wird. Da kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ein paar Predigen zurück hat der Andreas darüber geredet. Der Mose bringt jede Ausrede, die in den Sinn kommt, und sagt, du kannst schicken, wer das willst. Ich gehe nicht. Aber Gott stotzt nicht zurecht und sagt, los, ich habe dich genau für den Zweck gemacht. Er stellt ihm sogar noch der Aaron als Teampartner in Aussicht. Das ist der 3 Jahre ältere Brüder. Und er ist tatsächlich auch schon unterwegs, um dem Mose entgegenzugehen. Jetzt kommt es zum Showdown zu Ägypten. Der Mose muss zum Pharao und sagt ihm, lass mein Volk ziehen. Und er sagt ihm von Anfang an, da lesen wir im 2. Mose 4, Vers 23, wenn du es nicht machst, ist dein Sohn dran. Vor allem am Anfang an sagt er ihm klipp und klar, los, du musst. Aber der Pharao interessiert es nicht. Was jetzt kommt, da endet in der totalen Katastrophe für Ägypten. 10 Plagen kommen. 2 Mal können die Zauberer vom Pharao noch mithalten. Dann haben sie einfach begriffen, dass sie es hier mit einem Grösseren zu tun haben. Da kann man alles nachlesen im 2. Mose, Kapitel 5 bis 20. Nacheinander folgen Blut, Frösch, Mucke, Stechfliegen, Feepest, Geschwür, Hagel, Heugümper und totale Finsternis. Immer alles bei den Ägyptern, dort wo sie wohnen, aber nicht bei den Hebräern. Der Mose checkt schon lange, was für eine Macht hier Gott zeigt. Das Volk der Hebräer, die Israeliten, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und dann kommt es richtig schlimm. Alle Erstgeburten sind dran. Jede Erstgeborene in der Familie und auch bei den Tieren müssen sterben. Und die Hebräer stehen unter dem Schutz vom Passalam. Die sehen hier den Mann, der hier die Pfosten anstreicht mit Blut. Und das ist genau die Geschichte, die eigentlich die Vorbildversion ist für Karfreitag und Ostern. Und Jesus eigentlich. Jesus sagt da alles so. Ihr könnt es selber nachlesen. Die absolute Tragödie für Ägypten. Es ist sonst schon alles kaputt und am Boden. Und jetzt sterben auch noch mindestens jeder Familie in einer. Der Thronfolger von Ägypten muss noch jung sterben. Ägypten liegt in Ruinen da. Das Vieh ist tot, die Ernte zerstört und überall gibt es Tote. Jetzt drängen sie den Mose zum Gehen und die Hebräer. Sie geben sogar noch den Zahltag mit für ihre Sklavenarbeit. Sie kommen Gold und Schmuck und sonst noch Kleider, Zeugs über, wenn es nur endlich gehen. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat, wo in diesem Zusammenhang, wo die Juden aus Europa ausgezogen sind und ihr Land gegründet worden ist, ist Europa auch ziemlich in Trümmer gelegen. Da nur so als Randbemerkung. Wie viele Leute sind da ausgezogen? 600'000 Mann heisst es. Plus Frauen, plus Kind, plus Vieh, plus Habi. Also ziemlich ein Umzug. He. Und Gott ist vorangezogen in einer Wolkensäule am Tag und Nacht in einer Feuersäule. Da muss ein Bild gewesen sein. Ich habe hier eins gefunden, das Mose auf Facebook gepostet hat. Wo sind sie hin? Da oben sind sie ja gewesen, da. Sie sind quer über Richtung Midian. Auf direktem Weg eigentlich. Dort, wo Gott dem Mose begegnet ist. Und sie sind gemarschiert, Tag und Nacht heisst es. Am Tag der Wolken hinten an und Nacht mit der Beleuchtung von der Feuersäule. Ich muss noch recht heiter gegeben haben, wenn 2 Millionen Leute etwas sehen müssen. Dann, wo sie schon fast denen gewesen sind, heisst es im 2. Mose 14, 1-4, Gott hat dem Mose gesagt, jetzt müsst ihr die Richtung ändern. Der Pharao hat sich anders überlegt. Dem zeige ich sie jetzt noch einmal. Und sie müssen gegen Süden abbiegen. In eine Sackgasse. Und jetzt habe ich hier noch gegoogelt, da um ein bisschen genauer zu zeigen, wo die vermutlich durch sind. Die sind nämlich hier, das Tal hier ab, da, auf die Halbinseln raus. Und da ist ein Canyon, links und rechts hat es Berge. Da kannst du nicht gross ausweichen, wenn du mal auf die Strasse eingebogen bist. Und auf dieser Halbinsel hat es auch links und rechts Berge bis ans Wasser runter. Die kannst du auch nicht einfach schnell einen Umweg nehmen. Wo sie realisiert haben, dass ihnen die Gitter wieder hinten an sind, da sind sie gehörig verschrocken. Und die Wolkensäule, die voraus war, die ist nachher hinten angekommen. Zwischen den Israeliten und den Ägyptern. In ihrer Not hat Mose wieder zu Gott gebetet. Und Gott hat ihm gesagt, hab die Stecken aufs Meer raus. Und das Meer hat sich geteilt. Es ist eine Strasse entstanden, umgeben von Wassermauern. Und sie sind dort durchgezogen. Der Pharao mit dem Heer durch die Wolken trennt, hinten an. Irgendwann, so heisst es in der Bibel, hat Gott zu den Wolken rausgeschaut, auf die Ägypter runter, und bei denen sind gerade die Rädchen abgefallen an den Wegen. Die Panik ist ausgebrochen, und das Chaos ist komplex gewesen, weil noch die Wassermauern eingestürzt sind. Israel war nämlich unterdessen denen gewesen, und die Ägypter drunter. Wo die Israeliten begriffen haben, dass Gott die Ägypter besiegt hat, da haben sie wirklich Ehrfurcht bekommen vor Gott. Und vor seinem Diener Mose, können wir hier lesen in der Bibel. Es gibt deutliche Spuren, dass da dort stattgefunden hat. Es siegte im Pharao sein Recyclingunternehmen, hat dort einen Haufen Ross und Wagen samt Fahrer im Meer entsorgt. Weil man findet tatsächlich solche Korallenstöcke im Meer, wo man recht eindeutig als ägyptische Streitwege kann identifizieren. Was es auch noch gibt, ist links und rechts von dem Durchzugsort zwei Steinsäulen. Auf der ägyptischen Seite hat man sie wieder aufgestellt, nachdem sie jahrelang im Sand gelegen ist. Auf arabischer Seite hat man sie vorsichtshalber im Meer entsorgt, dass man nicht zu viel herausfindet und nicht zu viel beweisen kann. Das scheinbar noch nicht allzu lang. Wahrscheinlich hat die Säule den Salomo errichten lassen, der in diesem Meer eine Handelsflotte betrieben hat. Weil man dort mal auch mal gut gewusst hat, wo was das alles stattgefunden hat. Was jetzt kommt, ist die Zeit der Wüste. Und die ist prägt vom Mangel, vom Murren, vom Gebet, vom Mose, vom Wunder von Gott und häufiger Strafe nachher. Weltflaschen sind leer gewesen und Sandwich gegessen und der McDonald's macht erst 3.500 Jahre am Samstag auf. So sind sie dort in der Wüste gestanden und haben kein zu essen und kein zu trinken mit gehabt. Und immer wieder hat der Mose die Klage vom Volk vor Gott gebracht. Und einmal hat er ihm befohlen, er soll ein bisschen bergauf, soll 70 Leute mitnehmen. Und er sieht dann schon, dort, wo er selber auf dem Felsen steht, also wo Gott selber auf dem Felsen oben steht, dort soll er eins mit seinem Stab dran hauen, es kommt dann Wasser raus. Dann müsst ihr mich fragen, wie das geht, wenn Gott auf die andere Seite sagt, wer mich sieht, muss sterben. Aber da hat er im Mose gesagt, geh steht ein bisschen höher auf, dort, wo ich auf dem Felsen oben stehe, dort klopfst du eins dran, und dann kommt Wasser raus. Vielleicht ist da der Felsen. Der zeigt dem deutliche Spuren von Wassererosion. Für das Volk von Gott war es nur bedingt lustig, das erwählte Volk zu sein. Während der Mose in seiner Beziehung zu Gott zur Hochform aufgelaufen ist, ist das durchschnittliche Volk nie richtig warm geworden mit Gott. Obwohl sie so viel erlebt haben. Und wir denken, manchmal hätten wir doch etwas von dem gesehen, weil wir würden schon längstens glauben. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Mit mir die Frage, wieso? Obwohl sie so viel erlebt haben. Die Wolkensäulen sehen sie jeden Tag, Feuersäulen zur Nacht. Sie haben Wasser bekommen, Manna in der Wüste zum Essen, Wachteln, wo ein Manna verleidet war. Sie haben den Meeresdurchzug erlebt, sie haben Plagen erlebt. Es heisst sogar im 5. Mose 29, Vers 4, in dieser ganzen Zeit in der Wüste sind die Schuhe nicht abgelaufen und die Kleider sind nicht ausgedreht gewesen. Ich könnte noch so viel Sättiges erzählen. Aber die müsst ihr selber noch ein bisschen weitersuchen. Mir ist einfach noch zu sehen gekommen, dass da die Szene, wo Gott auf dem Felsen steht und Wasser rauskommt, hat mich stark an die Offenbarung erinnert, wo der Thron von Gott Quellen ist von einem grossen Fluss. Am Berg von Gott ankommen, am Berg Horeb, wie er auch genannt wird, der hat verschiedene Namen, der Berg, aber eigentlich gemeint ist immer der gleiche, nämlich der, wo Mose Gott persönlich begegnet ist. Dort kommt nach einer Reinigungszeremonie Gott auf den Berg runter. Rauch und Feuer hat es auf dem Berg. Und Gott redet laut hörbar für alle und gibt die 10 Gebote durch. Das Volk hat dermassen Angst, dass sie den Mose bittet, muss Gott unbedingt sagen, er darf nicht mehr mit ihnen reden, direkt. Sie halten es nicht aus. Für Mose aber sieht es aus, wenn es immer normaler geworden wäre, mit Gott zu reden. Auf dem Bild hier, das ich von Google habe, ganz aktuelles, sieht man vermutlich hier die Reste von einem Altar, wie es im 2. Mose 24 beschrieben ist. Daneben findet man Marmorklötze, wo wahrscheinlich die Reste sind von den 12 Steinsäulen, die sie aufgestellt haben, für die 12 Stämme. Der Mose geht zweimal 40 Tage lang auf den Berg, um mit Gott zu reden. In dieser Zeit, als er das erste Mal 40 Tage oben ist, lassen die Israeliten unten für vom Aaron ein goldiges Kalb machen, weil sie wollen ein Bild haben, wie der Gott aussieht. Hören wollen sie nicht, aber ein Bild wollen sie. Und was hier eingehakt ist, ist vermutlich der Sockel von dem Altar, wo das Kalb drauf oben gestanden ist. Auf jeden Fall muss es eine speziell wichtige Fundstelle sein, weil es eingehakt und bewacht, dass ja niemand geht, schauen, ob man etwas findet, wo man die Geschichte beweisen könnte. Es ist manchmal wie im Wespennest gosseln. Kaum kommt man nicht mehr auf die Spur und könnte sagen, mal da sieht man es deutlich, die Geschichte hat so stattgefunden, wo der einen Haken drum herum rührt, der Steinsäule wieder ins Meer oder sonst irgendwie, dass man einfach möglichst, dass man möglichst nichts herausfindet. Item. Das Kalb hat dazu geführt, dass Gott richtig verrückt worden ist. Er wollte das Volk vernichten. Und jetzt kommt der Mose richtig jesusähnliche Züge über. Weil er sagt, Gott sagt zu Mose, schau, ich vernichte das Volk, ich mache aus dir ein neues Volk. Dann gehen wir weiter. Aber der Mose sagt, halt, stopp. Jetzt hast du die so imposant aus Ägypten rausgebracht. Jetzt willst du die einfach hier in der Wüste killen. Das kannst du nicht machen. Da lacht die Ägypter aus. Und ob man es glaubt oder nicht. Aber Gott lässt sich umstimmen. Gott geht auf Mose ein. Strafe, die ist zwar recht happig fürs Volk, aber Gott lässt sich umstimmen. Noch zum Schluss ein bisschen, was noch kommt. Intensive Jahre für Mose. Immer nach einem Gespräch mit Gott hat sein Gesicht einen ganz besonderen Glanz, was das Volk nicht verträgt. Jammer, Zorn und Fürbitte wechseln sich ab. Irgendwann wird so wie Mose zu viel. Er bittet Gott, er möge ihn doch töten. Aber Gott geht nicht darauf ein. Gott sagt, schau, ich biete dir Hilfe an. Ich gebe ihm von dem Heiligen Geist, den du hast, gebe ich noch in 70 weiteren. Und das passiert. Sogar bei denen, die nicht anwesend sind, aber auch zu diesen 70 gehört, passiert so. Und die kommen irgendwie ins prophetische Reden ein, außerhalb vom Lager. Eine Sache und eine Aufregung. So, dass der Josua, der damals schon immer mit dem Mose unterwegs ist, sagt, hey Mose, sag denen, sie sollen hören. Aber der Mose sagt nur, ich wünschte mir, es kommt dann auch der Heilige Geist über. Weil vielleicht ist das der Punkt, warum man das Volk nicht so kann folgen, wie man es sich eigentlich könnte erhoffen. Der Mose muss noch erleben, dass Aaron und Miriam auch noch einen Aufstand machen und Gott die zwei wieder ins Enkel stellt. Er muss mit anschauen, dass das Volk nicht ins versprochene Land will. Er muss wieder fürs Volk einstehen, dass Gott nicht alle tötet. Und er muss dabei sein, bis sie noch 40 Jahre in der Wüste herumziehen. Nur einmal fällt auf, gibt der Mose Gott nicht dir, und ein Wunder passiert. Er verspielt damit den Eintritt ins versprochene Land. Ziemlich ernüchternd, wenn man das liest. Der Mose erlebt Gott wie vorher und nachher niemand. Und so ist auch sein Abgang von dieser Bühne. Mit 120 endet sein Leben. Auch speziell, wie schon alles vorher. Alterserscheinungen hat er keine. Es heisst, er sei immer noch stark gewesen und seine Augen immer noch tiptop. Gott rief den Mose auf einen Berg mit der Aussicht auf das versprochene Land. Dort stirbt er und Gott selber tut ihn begraben. Auch mit gutem Grund. Sonst würden wir vielleicht heute wie Moslems auf Mekka zum Grab von Mose pilgern und dort beten, statt dir in Gott gehen. Der Mose zeigt uns, dass so der Beste nicht von sich aus in den Himmel schafft. Einer, der Gott so erlebt hat, Gott so noch war, wie wirklich niemand sonst in der ganzen Bibel, die wir von ihm lesen. Bis auf Jesus natürlich. Aber es ist nicht nur da. Wir brauchen die Geschichte irgendwie, um zu verstehen, wo wir herkommen. Ohne Geschichte von Mose würden wir wahrscheinlich nicht verstehen, warum wir Jesus brauchen, den Heiligen Geist und eine Erneuerung von innen. Weil man sieht beim Volk Israel klar, dass der Anspruch als Volk von Gott und die Wirklichkeit, die klaffen wahnsinnig so weit auseinander. Weil irgendwie die Erneuerung von innen noch nicht gekommen ist. Der Heilige Geist war noch nicht für alle da gewesen. Und der Mose hat prophezeit, dass Gott einen Mann und einen Prophet wird schicken, wie er ist. Und auf den soll er es hören, hat er noch gesagt. Und auch in Mose sein Wunsch nach dem Heiligen Geist für alle ist seit Pfingsten real. Der Mose und das Volk Israel zeigt uns, wie Gott ist und wie er unterwegs ist mit dem Volk. So wie er auch mit uns unterwegs sein will. Nicht als Statistiker im Hintergrund, sondern aktiv als Ich Bin, Gegenwart, mit dir, dynamisch, Beziehung. Die haben in der Kleingruppe noch Gelegenheit, um eben genau dem noch ein bisschen nachzugehen. Und herauszufinden, wie sich der Gott da in Mose vorstellt. Und was da für Konsequenzen hat. Und da können sicher auch noch der ein oder andere Schatz rausbuddeln aus diesen Geschichten von damals. Ich möchte zum Schluss noch kurz beten. Danke, Vater im Himmel, für die Geschichte von Mose. Dass wir einfach sehen können, was der gewaltig erlebt hat. Wie er dir erlebt hat, was du da hast. Das finde ich besonders beeindruckend. Und danke auch, dass wir jetzt aber in der heutigen Zeit dürfen leben, wo du deinen Sohn schon geschickt hast. Wo du den Heiligen Geist für alle ermöglichst. Ich möchte dir einfach vielmals danken dafür. Amen.